Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.
Ja, hallo, Tobias Weber von Weber Food Technologies, ehemals Weber Maschinenbau. So habe ich euch, glaube ich, schon seit 10 Jahren hier auf dem Radar, seitdem ich hier in der Gegend tätig bin. Schön, dass es jetzt nach 10 Jahren klappt, dass wir hier mal sprechen können über euch, über ja, eure Branche, das Geschäftsfeld, in dem ihr tätig seid, über eure Historie, über die Transformation, die sich ja auch in der Namensveränderung vielleicht andeutet und auch in der Nachfolge, die du angetreten hast im Unternehmen. Aber kurz zum Einstieg, stell dich doch einfach mal kurz vor, wie würdest du kurz zusammenfassen in 3, 4 Sätzen, was macht ihr bei Weber Food Technologies?
Hallo Steffen, schön, dass ich hier sein darf. Wir bei Weber Food Technologies stellen Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Aufschnitt und zur Verpackung von Aufschnitt, also Wurst, Käse, Schinken her und vertreiben die dann in die ganze Welt, wo dann die Hersteller, das wird häufig falsch verstanden, also wir produzieren keinen Aufschnitt, sondern wir beliefern Produzenten von Aufschnitt in der ganzen Welt.
Ihr seid eigentlich so ein typisches Unternehmen, hier in Marburg würde man jetzt ja auch sagen im Hinterland, ihr sitzt in Breiten.
Das sagt man sogar im Hinterland so, ne?
Das klingt nicht so ein bisschen despektierlich zu sagen, ihr sitzt also im Hinterland.
Ist immer für einen Lacher gut auch, also egal wo ich bin, dann sage ich den Leuten auch, dass es bei uns eine Zeitung gibt, die Hinterländer Anzeiger gibt, das können die ja immer nicht verstehen. Aber ich meine, ich finde es ganz gut, dass so der Underdog zu sein und der Hidden Champion im Hinterland, das passt eigentlich ja so ganz gut.
Das ist ja immer das Stichwort, was auch durch die Presse getragen wird, der Hidden Champion. Eigentlich so diese typische Situation, eigentlich täglich komme ich mit euren, nicht mit euren Produkten, aber mit den Ergebnissen eurer Produkte in Berührung. Das gibt es ja sehr oft in ganz unterschiedlichen Bereichen des Alltags. Hier ist es ganz konkret im Supermarkt, wenn ich an der Kühltheke vorbeilaufe und den Aufschnitt vor mir liegen sehe, dann, sage ich mal ganz platt, kommt der aus Maschinen von euch. Was bedeutet das, Maschinen für diese Wurstindustrie? Sagt man das so, Lebensmittelindustrie?
Ja, Fleischindustrie. Sagt man wohl ja, nicht nur, wir sind nicht nur im Fleisch und auch im Käse, auch im veganen Bereich unterwegs. Aber ich finde es total cool, dass man die Ergebnisse unserer Arbeit eigentlich überall auf der Welt im Supermarkt sehen kann. Das ist auch schön für die Mitarbeiter, dass sie quasi einen Bezug haben in ihrem täglichen Leben zu dem, was sie schaffen. Und ich finde es total genial, dass man ja Hidden Champion ist und keiner kennt Weber Food Technology. Aber jeder kennt den Aufschnitt aus dem Supermarkt und kann sich dadurch sehr, sehr gut auch damit identifizieren.
Was ist denn da notwendig? Was sind das denn genau für Maschinen, die er herstellt? Ich sehe ja nur den Aufschnitt, meine Käsescheiben, meine Wurstscheiben. Die sollen ordentlich in einer guten Breite geschnitten sein. Die sollen sich da auch schön ablösen lassen können. Und dann stelle ich mir so einen Metzger hinter der Theke vor, der mir die zurechtschneidet, aber so ist es ja nicht.
Ganz selten ist das auch so, dass der Metzger hinter der Theke dir die Scheiben dann aufschneidet. Also wenn du zum Metzger gehst und dir da deinen Aufschnitt kaufst oder an der Bedientheke im Supermarkt dir deinen Aufschnitt kaufst, dann ist das auch immer noch so, dass er dir das aufschneidet. Aber jetzt kann sich jeder mal selber fragen, wo er seinen Aufschnitt kauft, ob das da ist oder ob das im Supermarkt am SB-Regal ist. Ich vermute mal, die allermeisten holen sich es im SB-Regal. Und die Maschinen kannst du dir so vorstellen, also es fing alles an einfach nur mit dem Slicen, so nennen wir das. Das ist einfach eine Maschine, wo dann teilweise kleine Schinken, teilweise aber auch 3 Meter lange Würste aufgeschnitten werden. Mit heute bis zu 2000 Schnitten pro Minute, beziehungsweise 2000 Umdrehungen pro Minute. Teilweise kannst du 6 Produkte gleichzeitig schneiden. Da kannst du dir vorstellen, da kommen dann 12.000 Wurstscheiben pro Minute dann aus dieser Maschine raus. Die ist auch nicht ganz klein, die ist, ich würde sagen, 1 bis 1,50 Meter tief, 2 bis 2,50 Meter lang und 3 Meter hoch. Also schon ein großes Gerät. Aber heutzutage ist es nicht nur die Schneidmaschine, wie du dir bestimmt vorstellen kannst, weil der Metzger oder der Wursthersteller, der wäre ja heillos überfordert von 12.000 Wurstscheiben, die aus seiner Maschine rausfliegen. Kann er ja gar nicht verpacken. Sondern heute besteht es aus einer Linie, wo zum Beispiel der Käse oder der Schinken entpackt wird oder die Wurst gepellt wird automatisch. Dann der Käse in Riegel geteilt wird, dann gescannt wird. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum selbst bei Lochkäse immer genau 100 Gramm in deiner Packung drin sind. Das funktioniert so, indem wir vorher den Käse röntgen und dann sehen können, wo die Löcher von dem Käse sind und dann genau an jeder Stelle so dick schneiden können, dass du genau 100 Gramm in deiner Packung hast. Dann wird geschnitten, dann werden die geschnittenen Portionen gepuffert und dann entweder mit einem Bandeinleger oder einem Roboter in Verpackungen eingelegt. Dann wird es verpackt, die Verpackungen werden geteilt und kartoniert, etikettiert. Also es ist eine Linie, die kann über 30 Meter lang sein.
Ihr bildet da sozusagen den kompletten Prozess von der Produktion bis zum, wir liefern jetzt die Palette ins Supermarktregal ab. Kann man das so beschreiben?
Wir liefern die komplette Lösung vom Entpacken der Rohlinge bis zum Vereinzeln der Packung und Etikettieren. Mit dem Prozess des in den Supermarkt liefern haben wir nichts zu tun, sondern quasi wir sind dafür da, dass unsere Kunden das richtige Equipment haben zum Produzieren und wir sind auch dafür da, dass das Equipment auch läuft. Also wir unterstützen ihn, wenn er möchte, auch in der Produktion, aber im Wesentlichen mit seiner Technik, mit Wartung, Ersatzteile und so weiter.
Wie lange gibt es euch denn? Wie hat denn das Ganze angefangen? Sicherlich nicht mit dieser kompletten Produktionslinie, oder?
Also die Gründung der Firma war in 1981. Etwas vorher war mein Vater schon ohne Firma allein unterwegs, das heißt ohne Firma als Handelsvertreter. Er war ursprünglich bei einem Unternehmen auch in Mittelhessen angestellt als Verkäufer und hat sich dann irgendwann dann selbstständig gemacht. In 81 war er dann ganz alleine, irgendwann dann 6 Mitarbeiter und hat da Abschwarter dann entwickelt und produziert. Also Abschwarter sind Maschinen, die die Schwarte und das Fett von Fleisch abnehmen, damit du beim Metzger nicht nur...
Für den ganz einfachen Metzger
für den ganz Schlachter sozusagen. Metzger, genau. Mhm. Damals hat er auch mit den Metzgern sehr eng zusammengearbeitet, hat die auch gefragt, wie muss denn so ein Abschwarter aussehen, dass du den kaufst. Und so hat er den dann auch gebaut. Und in 1986 ging es dann eigentlich los, dass er den ersten Slicer dann entwickelt hat. Und was es halt damals noch nicht gab, also damals sahen Slicer noch anders aus, die waren aus Aluminium lackiert, noch nicht so ganz hygienisch, noch nicht so stabil. Und er hat das, was er im Abschwarterbereich gelernt hat, dann übertragen in den Aufschneidebereich und war auch der Erste, der in der Lage war, Bündnerfleisch zu schneiden. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist, das ist so ein ganz harter Rohschinken, der ganz dünn geschnitten wird und das ist sehr, sehr schwer, sehr schwierig, weil du nur eine genaue und stabile Maschine brauchst. Und mit dieser Maschine hat er dann quasi sofort einen großen Erfolg gehabt. Hat dann ein paar richtige Entscheidungen getroffen. In 1990 zum Beispiel hat er einen automatischen Einleger dann auf den Markt gebracht. 1990 ist ja in Deutschland auch ein wichtiges Ereignis dann vonstatten gegangen, dass halt viele weitere Deutsche im östlichen Bereich der Nation auch gerne im Supermarkt den Aufschnitt kaufen wollten. Das heißt, es mussten Massen produziert werden, die Hersteller so nicht produzieren konnten. Und jeder brauchte dann so einen Einleger.
Das heißt, da traf seine Maschinenbaukenntnis und auch sein Antrieb, sein innovatives Denken auf auch eine Marktsituation, die gepasst hat. Du sprachst es jetzt an,
genau.
Die Wende, wahrscheinlich auch überhaupt das Aufkommen der Supermärkte und des SB-Einkaufens, dass die Wurst abgepackt im Regal lag, das gab es ja auch noch nicht.
Ja.
Also dennoch spannend, ihr seid heute... Wie viele Mitarbeiter in wie vielen Ländern tätig? Sehr spannend, wie man es schafft, ungefähr in meiner Lebenszeit aus dem kleinen Abschwarter Maschinenbauunternehmen zu so einem global tätigen Unternehmen zu
werden. Heute sind wir 2200 Mitarbeiter weltweit, in um die 20 Ländern unterwegs. Die größte Auslandstochter ist in den USA mit über 200 Mitarbeitern. In Deutschland haben wir 1500 Mitarbeiter. Wir stellen auch alles in Deutschland her. Es wird alles in Deutschland entwickelt, alles hier hergestellt auch, auch gefertigt. Und ja, das ist so ein bisschen eskaliert, das Ganze. Ne? Also mein Vater hat, als wir 100 Mitarbeiter waren, hat er schon zu unserem damaligen Personalchef gesagt, also als wir 99 waren, wenn du den 100. einstellst, bist du der Erste, der geht, weil es ihm dann eigentlich zu groß wurde. Er hat gesagt, okay, dann kann ich nicht mehr Management bei Workaround machen, dann wird es zu groß. Und dann, als ich dann in 2009 eingestiegen bin, waren wir dann 800. Also das mit den 100 hat da schon nicht funktioniert. Ich bin nicht alleine schuld, dass wir so eskaliert sind. Und ja, es ist halt durch die Internationalisierung, als wir dann Töchter gegründet haben, ist es einfach wahnsinnig gewachsen.
Ja, und das heißt, ich höre daraus, das eigentliche Explosion oder die Eskalation, wie du es gerade ganz schön genannt hast, ist eigentlich erst so in den letzten 15 Jahren.
Würde ich passiert. So nicht sagen. Es ist also in 1990, was ich ja eben gesagt hatte, nach 10 Jahren waren wir, glaube ich, auch schon um die 100 Mitarbeiter oder 150. Das heißt, es ging schon, eigentlich kann man fast eine Linie ziehen, wie sich die Beschäftigtenzahl entwickelt hatte. Wir sind immer kontinuierlich gewachsen. Wir hatten in den 90ern sehr, sehr starke Wachstumsphasen und jetzt kürzlich haben wir auch nochmal ein sehr starkes Wachstum hingelegt. Aber immer so, dass wir es auch selber stemmen konnten. Also nicht über Akquisitionen, dass wir irgendwelche anderen Unternehmen dann in unser Portfolio aufgenommen haben, sondern immer ein organisches Wachstum, dass wir selber Produkte entwickelt haben. Mit einer Ausnahme, wo wir eine Verpackungsmaschinenfirma, eine junge Sparte übernommen haben von einem etablierten Maschinenbauunternehmen, haben wir aber sonst immer organisches Wachstum gehabt.
Da muss ich so ganz platt fragen, wie funktioniert das? In Anbetracht der aktuellen Situation in Deutschland. Alle sind am Schimpfen, die Energiepreise, die Bürokratie. Made in Germany ist auch international nichts mehr wert. Wir verlieren den Anschluss. Ich sag mal, all diese Säue, die da gerade durch die Presse getragen werden. Wie funktioniert das, dass ihr aus dem Hinterland als Hidden Champion sagt, Wachstum, 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 hier eskaliert alles?
Ja, du hast es selber angesprochen. Wir sind ja im Hinterland und es hat sich einfach noch nicht zu uns durchgesprochen. Also wir wissen noch gar nichts davon, dass es bergab geht mit Deutschland. Deshalb schauen wir mal, wenn die Info zu uns durchkommt, vielleicht schließen wir uns dann an. Nee, Spaß beiseite.
Das ist die interessanteste Strategie, die ich zu diesem Thema in den letzten Monaten gehört habe.
Und unser größter Fertigungsstandort ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und man sagt ja auch, also wenn die Welt untergeht, dann geht sie dort halt ein paar Monate später unter, weil sie es mal was nicht mitkriegt. Also ich glaube, nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, zum einen haben wir das Glück, dass wir in einer extrem krisensicheren Branche unterwegs sind, weil gegessen wird immer. Und in Krisenzeiten wird sogar noch mehr in den Supermarkt gegangen. Klar, unserer Branche geht es nicht ganz gut. Also unseren Kunden, Schweinepreise und Lebensmittelpreise, Dumping und so weiter. Aber ich sag mir halt immer, aus jeder Situation musst du halt das Beste rausholen. Und das Wichtigste ist einfach, ich meine, es werden Maschinen gebraucht, es werden Lösungen gebraucht. Das Einzige, was wir tun müssen, ist besser als alle anderen sein, die das machen. Und ich denke, das lässt sich auch auf vieles übertragen, außer jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt zum Beispiel was jetzt nicht mehr so Tastenhandys oder so. Wenn ich jetzt Tastenhandys bauen würde, könnte ich noch so gut sein, dann müsste ich mir was anderes suchen. Aber wenn ich in einem Bereich bin, wo ich Dienstleistungen oder Produkte bringe, die gebraucht werden, dann muss ich nur noch besser sein als alle anderen. Und dann kann mir eigentlich nichts passieren.
Das war ja eigentlich auch immer die deutsche Stärke, wenn wir da auf die Automobilindustrie immer ein bisschen besser sein, also eigentlich eine bestehende Technologie immer wieder verbessern. Wie ist es bei euch mit Innovation, spielt es eine Rolle? Guckt ihr darauf, immer nur besser zu sein in dem, was ihr da gerade macht? Oder guckt ihr auch outside the box sozusagen? Wo könnt ihr neue Wege gehen? Wo könnt ihr auch, ich würde jetzt mal behaupten, ihr seid ja in so einer Mitteltechnologie unterwegs und man muss da doch immer gucken, wie kann man da einen Schritt voran sein?
Also ich würde mal sagen, sowohl als auch. Also mein Vater ist kein Ingenieur. Also er ist Kaufmann und er war trotzdem damals, oder vielleicht gerade deswegen, damals sehr innovativ unterwegs. Er hat immer auf das gehört, was seine Kunden gebraucht haben. Er hatte immer ein sehr enges Kundenverhältnis. Das haben wir heute immer noch. Wir wollen auch immer ganz eng bei unseren Kunden sein, sonst hätten wir keine über 20 Auslandstöchter. Und wir wollen einfach wissen, was unsere Kunden brauchen und was sie treibt. Und zum einen, ja, verbessern wir unsere Maschinen immer mehr und mehr und mehr. Aber wir schauen natürlich auch, was braucht denn der Kunde noch? Also quasi einmal in der Linie braucht er vielleicht noch einen Entfolierer für Käse oder braucht er vielleicht noch einen Vereinzelner hinten für die Packung, was zu unserer Linie passiert. Oder geht er vielleicht mehr in Richtung Fertiggerichte? Braucht er vielleicht eine Automatisierung, wo er Sandwiches baut oder wo er irgendwelche anderen Convenience-Produkte herstellt? Also das ist so, aber immer mit dem klaren Kundenfokus. Also einmal Kundenfokus im Sinne von unsere Kunden Beziehung haben, verstehen. Zum anderen aber auch, ein Pharmakunde interessiert uns nicht. Ja, also unsere Verpackungsmaschinen könnten auch Spritzen verpacken, aber das interessiert uns nicht. Wir haben uns
schneiden die Basis immer? Kann man das so sagen? Das
nein, Vase lange Zeit war Schneiden die Basis, aber auch gerade mit der Transformation von Weber Maschinenbau zu Weber Food Technology haben wir gesagt, wir wollen das eigentlich aufmachen und haben auch in unserer Vision gesagt, dass es um hygienekritische Lebensmittel geht. Also kühlpflichtige, hygienekritische Lebensmittel, weil alles, was wir bauen, ist Edelstahl, Hygienic Design, Weltmeister und so weiter. Und wenn du so entwickelst und wenn das dein Fokus und wenn alle Ingenieure so ticken und das können und auch vielleicht ein bisschen teurer bauen, aber dafür halt hygienisch bauen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, Lego-Steine zu verpacken, weil da brauchst du keine Edelstahl. Und ich glaube, da ist auch bei vielen der Fehler, der gemacht wird, dass sie irgendwo Volumina sehen und sich dann draufstürzen, aber dann da keinen Mehrwert bieten können. Und wir wachsen lieber ganz langsam, aber haben immer die Speerspitze, also die Speerspitze im Sinne von, wir sind total fokussiert darauf und können deshalb auch viel schneller entwickeln als alle anderen, weil alle anderen ja alles bedienen müssen.
Das heißt, es macht Sinn, da vielleicht von Wurst und Käse wegzugucken und vielleicht auch die Currywurst mit Soße zu versetzen und in eine Plastikschale zu schweißen, genau, oder das Sushi auch herzustellen. Sind solche Themen auch denkbar für euch? Wenn ich jetzt so durchs
absolut
gedanklich durch den Supermarkt wandel, gucke ich jetzt natürlich. Ja, du sprachst jetzt das Sandwich zum Beispiel an. Ich denke jetzt an diese ganzen Kühlregalprodukte, die dann doch irgendwie.
Ja.
Das heißt, das ist ein Weg, den ihr geht?
Absolut. Also wir sind schon ziemlich intensiv im Sandwich-Bereich, auch im Pizza-Belegungsbereich. Aber klar, Sushi und was Erste muss ich mir gleich aufschreiben, dass wir da
diesen Blick drauf werfen. An diese Currywurst gibt es mittlerweile, genau, die ich einfach in die Mikrowelle dann stelle. Habe ich noch nie gekauft, aber ich dann
diese Dinge gekauft.
An diese Dinge dachte ich halt schon.
War schon so verzweifelt.
Das ist ja so ein bisschen auch so eine Tankstellenprodukte, sage ich.
Genau, Tankstelle, absolut. Diese Dreieck-Sandwiches, die werden ja auch in der Tankstelle verkauft.
Ja. Wie nah müsst ihr denn da an den Lebensmitteln dran sein? Gibt es eine extra Abteilung dafür, die sich, ich fand das vorhin total abgefahren, mit den Löchern im Käse, dann wird der Käse gerenkt, um natürlich wirklich auf die 100 Gramm zu kommen. Das ist natürlich was, an das denkt. Also, als du mich gefragt hast, hast du dich schon mal gefragt, sind das wirklich 100 Gramm? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Und auch das Bündnerfleisch und vielleicht das der Serrano-Schinken hat nochmal eine andere Konsistenz
im Schneiden wie der Schwarzwälder. Scannt, den wird man zum Beispiel, den Serrano-Schinken wirst du immer von außen scannen mit einer Laserlinie oder einer LED-Linie, die du drumherum legst, wo du dann mit Kameras das aufnimmst. Also es gibt dann für jedes unterschiedliche Produkt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das vorzubereiten, zu erfassen und zu schneiden. Und natürlich, wir haben unser eigenes Messerwerk, sind wir auch der Einzige, der das hat. Also wir stellen unsere Schneidmesser auch selber her. Das heißt, wir können dann eben auch besonders gut auf so vegetarische, vegane Produkte eingehen, die eine ganz andere Konsistenz haben und können dann einfach mal ausprobieren, wie muss denn das Messer eigentlich aussehen, um da durchzukommen, weil das gibt es ja einfach noch gar nicht. Und ja, wir haben auch einen Metzger, der sich mit Lebensmitteln auskennt. Ne? Und
der hat so sein Labor und ist den ganzen Tag am Schneiden und am Konsistenzen testen.
Ja, wir nennen das ABT-Labor, wo dann Anwendungstechniker tatsächlich dann auch Versuche machen mit neuen Produkten und ja, möglichst da die optimale Produktionsweise dafür rauszufinden. Und unterstützen dann natürlich Kunden auch mit ihren Produkten. die zum Beispiel teilweise vielleicht dann mit dem Schneiden jetzt gerade anfangen wollen oder die halt ja ein Convenience-Produkt herstellen wollen, was wir an anderer Stelle vielleicht schon gemacht haben. Klar, das ist auch wichtig, aber im Wesentlichen sind wir Elektroniker und Maschinenbauer, ja, E-Techniker.
Es sind eigentlich ganz viele Spezialgebiete. Wenn du jetzt auch sagst, ihr stellt die Messer her, da gibt es dann eine eigene Region in Deutschland, die darauf eigentlich sehr gut spezialisiert ist und ihr macht das im Hinterland dann einfach so nebenbei?
Na, wir machen es an der Mecklenburger Seenplatte. Bei Neubrandenburg stellen wir die Messer her. Nebenbei würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben ein eigenes Messerwerk, da arbeiten ja, knapp 50 Menschen dran, ja, insgesamt ja, 15.000 Messer herzustellen im Jahr. Und das ist aber, also das ist schon Hightech. Also es hat mit einem Solinger Taschenmesser wenig zu tun, sondern unsere Messer sind aus Edelstahl, sind wir auch, bilde ich mir ein, die einzigen, die das machen. Ja, kein Messerstahl. Und dann auch die Härtung der Klingen, die Beschichtung, das Richten der Messer, das ist halt alles, ne, das sind fertige Schritte. Jeder, der das mal gesehen hat in der Fabrik, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass da so viel Know-how nur in dem Messer steckt. Aber es macht halt den Unterschied, weil für uns ist es das Herz der Maschine, Herz der Schneidmaschine. Und ja, da ist es natürlich auch wichtig, dass man das bis aufs Letzte auch versteht. Wir haben auch Werkstoffwissenschaftler bei uns angestellt. Ein eigenes Werkstofflabor, die halt Beschichtungen analysieren, finden, Härtungsmöglichkeiten finden. Ja.
Ich habe dich vor 2 Jahren auf der Bühne erlebt im Lokschuppen zum Thema Nachfolge. War es denn immer schon als Kind dein Traum, Wurstschneidemaschinen herzustellen und dich damit auseinanderzusetzen? Wie wächst man mit sowas auf, mit so einer eskalierenden Umgebung?
Nee, es war nicht mein Traum. Also ich glaube, man macht sich gar keine Gedanken, welche Maschinen man jetzt herstellen will, ob das jetzt irgendwie sexy ist oder nicht. Ich wollte nur damals nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten. Das war für mich klar, eigentlich. Ich wusste nicht genau, was ich machen soll, aber ich wollte nicht in seine Fußstapfen treten. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, ich wäre von Beruf Sohn. Das war so, nee, kommt für mich nicht in Frage. Trotzdem habe ich mich für Maschinenbau interessiert. Deshalb wollte ich das dann ganz gerne auch studieren. Aber ich habe ihm damals gesagt, hier, hör mal zu, ich muss dir was sagen. Ich will das studieren, aber es ist nicht wegen dir. Mach dir bitte keine Hoffnung. Und ich bin dann auch nach dem Studium zur Firma Trumpf gegangen, nach Ditzingen bei Stuttgart. Die stellen so Bearbeitungsmaschinen für Blech her, so Laserschneidanlagen und so weiter. Die setzen wir auch selber ein bei uns. Hab da auch 5 Jahre gearbeitet und nach 5 Jahren, wenn sich so die Möglichkeit ergibt, okay, da könnte ja auch so eine Entwicklung in seiner Karriere stattfinden, da hat sich das irgendwie alles falsch angefühlt, weil ich hatte irgendwie, mein Vater hat mir immer von der Verantwortung erzählt, von den, wer soll das machen und was ist mit den Familien und was weiß ich was. Und ich lasse mich damit in Ruhe. So. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, ich könnte es doch einfach mal ausprobieren.
Ist es einfach, das so abzuwehren dem Vater gegenüber? Hat er schon Aktivitäten gezeigt, das in andere Hände zu legen?
Ja, das fand ich gut, dass er das gut gemacht hat. Auf jeden Fall, ja, weil dieser Druck erzeugt Gegendruck. Ja, ich glaube, das war halt das Geheimnis war. Ich habe bei Trumpf alle Zelte abgeschlagen und bin nach Neuseeland gegangen, weil da war ich noch keine 30, konnte ein Arbeitsvisum einfach so kriegen, habe mir so ein Mitsubishi L300, das ist wie so ein VW-Bus gekauft und bin dann da einfach rumgefahren und habe gedacht, naja, wird denn da vielleicht eine Apfelplantage sein, wo du ein paar Äpfel pflücken kannst. Und da war dann, da habe ich bei ihm, er hat das unterstützt, er hat gesagt, das finde ich ja total klasse und ich hatte das Gefühl, er hat jetzt aufgegeben. Und dann hat er sich dann Gedanken gemacht, wie kann er die Firma ja in andere Hände geben. Und das fand ich gut. Und der Druck war weg. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was willst du eigentlich wirklich machen? Ich war völlig frei. Und dann habe ich angefangen, hier, lass uns das mal versuchen, dass ich auch in der Firma mitarbeite. Aber ich wollte nie Geschäftsführer werden, sondern so als, ja, das, was ich halt kann, Konstrukteur oder irgendwie sowas, ne? Und dann fand er total klasse. Fand ich dann auch total klasse.
Nächster Hoffnungsschimmer am Horizont.
Bin dann auch, aber hab keinen Zweifel dran gelassen, dass ich gerne zweite Reihe, nicht erste Reihe. Und bin dann in die Firma gekommen, hab dann da so eine Art Trainee gemacht, durch alle Abteilungen durchgegangen. Es hat mir mega Spaß gemacht, 1,5 Jahre wirklich jede Abteilung, 1-2 Wochen alles kennengelernt und dann im Projektmanagement stecken geblieben, ganz zum Schluss bei einem ziemlich aussichtslosen Projekt, was sehr lehrreich war. Da bin ich ja mehrere Monate dann stecken geblieben. Und dann habe ich eine Abteilung übernommen, die Anwendungstechnik. Und Anwendungstechnik ist so eine Abteilung zwischen Vertrieb und Technik. Hat also viel mit Kunden zu tun, hat aber auch mit dem zu tun, was ich gelernt habe, also Maschinenbau. Mhm. Und dann fand ich das, ich hatte riesen Angst davor, so Personalführung. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist das gar nicht so dramatisch. Eigentlich ist es, also man muss kein hierarchischer Chef sein, der irgendwie allen jetzt jeden Morgen sagt, was sie zu tun haben und sondern das sind ja alles erwachsene Menschen, ja, die man einfach nur mitnehmen muss für, teilweise nehmen sie sich auch selber mit, ne, für die Richtung, wo wir gemeinsam hinwollen. Und dann habe ich ja gewisse Dinge in der Firma gesehen, wo ich dachte, okay, in einer Firma unserer Größe braucht es eigentlich das und das. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen zum Beispiel so eine Art Produktmanagement. Und dann habe ich dann das Weber Innovationsteam gegründet. Oder dann, ja, wir brauchen eigentlich so eine Art strategische Geschäftsfeldentwicklung. Dann habe ich das gegründet. Und dann, wir hatten auch einen Beirat damals und die haben dann gesagt, ja, Tobias, ich war dann da auch schon Gesellschafter, ich hatte schon Firmenanteile. Dann habe ich gesagt, Tobias, wenn jetzt der Matthias, das war der damalige CEO, wenn der jetzt nicht deiner Meinung ist, also du sagst jetzt, ihr sollt jetzt in den und den Bereich reingehen und er ist anderer Meinung, was machst denn du dann? Dann habe ich gesagt, naja, wir sind doch immer gleicher Meinung, also gibt's doch gar nicht, dass wir sind doch einig. Ja, aber es kann ja mal sein, er ist anderer Meinung. Ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Stell's dir mal vor, was wäre dann? Dann würde ich es trotzdem machen, ich bin ja Gesellschafter. Okay, und genau das ist jetzt schlecht. Und ich sagte, ja, und jetzt? Ja, musst du Geschäftsführer werden. Da dachte ich, oh Gott, Geschäftsführer. Ja, wenn ihr meint, das muss sein, dann tragt mich halt ein, so auf die Art. Und dann war ich dann neben unserem damaligen CEO Geschäftsführer. Und ich denke, wir haben auch ganz gut zusammengearbeitet, aber irgendwann hat er gesagt, du, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich dachte eigentlich, ich kann hier quasi das führen wie mein Unternehmen. Ich finde das total gut, dass ihr das jetzt doch als Familie machen wollt, aber ich würde mir dann was anderes suchen. Wir sind auch immer noch, wir telefonieren immer noch viel, sind immer noch gut, haben eine gute Beziehung. Und dann bin ich dann da reingerutscht, dann war ich CEO. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt, ich hatte ja noch andere Geschäftsführer auch, nicht ganz so gut strukturiert aufgebaut wie heute. Also heute habe ich aus meiner Sicht die Firma sehr, sehr gut strukturell aufgebaut. Aber ich habe dann festgestellt, das ist alles gar kein Hexenwerk irgendwie. Also das ist, man denkt ja dann immer, ja wirklich, man denkt ja von.
Das hört sich so laut und so natürlich an.
Denkt man sich, ach, Geschäftsführer, da musst du dann auch auf jeden Fall Schlips und Anzugsschuhe und musst dann auch dann irgendwelche Akten und was weiß ich was und Papiere und. Aber es ist ja Quatsch. Es ist ja einfach nur ein ganz großes Maß an gesundem Menschenverstand, eine Idee haben, was in Zukunft relevant sein könnte für die Welt und für deinen Markt, mit deinem Markt in Kontakt sein. Und die ganze Mannschaft ganz wichtig hinter dir haben. Müssen dir das alle zutrauen. Und wie du das machst, ist eigentlich völlig egal. Du musst es nur so machen, dass du es einmal von deiner Kapazität her schaffen kannst. Also du musst dir die Strukturen aufbauen, dass es von der Kapazität her möglich ist. Und du musst halt die richtigen Entscheidungen treffen. Und es ist easy, wenn du Beziehungen zu Kunden hast, die dir auch sagen, wenn was nicht so gut ist, oder die dir auch anvertrauen, wo sie hingehen wollen. Und das ist einfach, es hilft, wenn du selber auch so ein bisschen Ideen hast, aber es hilft auch, wenn du Leute hast, die auch Ideen haben, also auf die hörst. Und wenn du Leute hast, die das abdecken, was du nicht kannst. Ne? Wenn du deine eigene Persönlichkeit kennst, wenn du weißt, okay, ich bin nicht der blaue, strukturierte Typ, sondern vielleicht eher der gelbe, kreative Mensch. Ne? Dann brauchst du halt einfach so Leute, die das für dich ausgleichen können.
Du hast jetzt gesagt, du bist da so reingerutscht. Das hört sich jetzt alles so locker easy an. Ich bin jetzt mal CEO, 2000 Leute. Man muss halt ein bisschen eine Ahnung haben und dann funktioniert es schon. War es wirklich oder ist es wirklich so einfach? Würdest du sagen, du bist da jetzt so reingezogen worden? Hast du selbst Blut geleckt oder wurde es dir einfach in die Wiege gelegt und deswegen fällt es dir jetzt auch so einfach? Weil ich würde sagen, so einfach ist es dann doch nicht.
Also, ich würde nicht sagen, dass ich, es ist wirklich nicht so schwer, ne? Und ich würde nicht sagen, dass es ganz leicht war, da hinzukommen. Und
der Papa hat sich im Hintergrund die Hände gerieben und hat sich gedacht, mein Plan ist aufgegangen. Der
Tobias. Wir hatten sehr, sehr viele Konflikte auch. Das muss man auch sagen. Aber wir haben sie immer zwischen uns gehabt und wir konnten abends immer gut ins Bett gehen, waren uns wieder grün. Geholfen hat aber, dass ich nie die Macht wollte. Ich glaube, das hat geholfen. Dadurch hat er sich auch nicht bedroht gefühlt durch mich.
Aber du wolltest umsetzen, du wolltest schon Dinge verändern.
Ich habe einfach gesehen.
Als du gemerkt hast, Gesellschafter reicht nicht, muss doch auch CEO werden, wenn ich hier was durchdrücken will, hast du schon auch.
Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, na, wenn es sein muss, dann mache ich es halt. Ohne Flachs. Es war nie so dieses, natürlich fand ich das total gut. Ich habe irgendwann einfach mich in diese ganze Firma Hals über Kopf verliebt, dass ich dachte, diese Firma muss ein Erfolg bleiben. Auch für meinen Sohn, für meine Tochter und für meine Enkel. Aber ich habe nie gedacht, oh, hier habe ich jetzt Blut geleckt, hier habe ich Macht geleckt und ich will jetzt Einfluss haben oder so. Das überhaupt nicht.
Gestalten wollen?
Das finde ich cool. Also muss ich sagen, es macht schon auch süchtig, gestalten zu wollen. Und der Weg dahin zum Geschäftsführer, der war auch sicherlich nicht ganz einfach. Ich habe auch nicht nur einen Komplettzusammenbruch gehabt, ne, wo ich dann mich eine Woche zurückgezogen habe, weil ich erstmal diese schmerzhaften Learnings aus der Welt, weil du musst halt auch teilweise Entscheidungen treffen, wo ganz, ganz viele Leute dagegen sind. Und ganz viele Leute, ich bin auch schon gefragt worden, sag mal, Tobias, kannst du eigentlich morgens noch in den Spiegel gucken? Mhm. Und das ist für mich ganz, ganz schwer, ich bin jemand, der versucht, jedem recht zu machen. Mhm. Aber du kannst im besten Fall immer nur einer Hälfte der Menschheit recht machen. Und die andere guckt halt in die Röhre. Und manchmal musst du Entscheidungen treffen, wo halt Einzelschicksale nicht von profitieren. Die dann nachher dann auch, und dieser Mensch, der mich das gefragt hat, der hat das nachher auch verstanden. Aber erstmal in dem Moment natürlich nicht, weil du eine Entscheidung triffst, die, ja, du musst immer für die ganze Truppe quasi entscheiden, ne? Aber das hat mir auch geholfen, weil ich halt nicht über mich denke, sondern über die Firma denke. Und das finde ich halt schön, dass man Entscheidungen treffen kann, wie ist die Firma relevant, wie ist die Firma stark, wie ist sie stabil, wie kannst du sie auch anstacheln, dass sie sich verändert. Ne? Das klar, weil wenn es einer Firma total gut geht, und jeder das Gefühl hat, hey, wir haben doch tolle Ergebnisse, Umsatz ist toll. Und in der Situation dann zu sagen, ich habe dann so eine Präsentation gemacht mit so einem Frosch in einem Topf. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst. Mhm. Und habe diese Präsentation gezeigt und habe gesagt, dieser Frosch wird sterben, weil er nicht merkt, dass das Wasser immer heißer wird. Und in dieser Situation sind wir, wenn wir nicht grundlegend was verändern. Und das ist halt das Thema. Wenn du in einem ganz erfolgreichen System bist, dann ist es super schwer, Veränderungen herbeizuführen. Aber es ist wichtig, dass man eine Notwendigkeit dafür sieht, sich zu verändern. Und entweder aufgibt, wenn man sagt, okay, ich bin da gar nicht relevant, oder sich so weit verändert, dass man sagt, so wären wir relevant. Und dann, so kann man auch erfolgreich bleiben. Mir geht es nie um den, also mir geht es da nicht um mich, sondern mir geht es um die Firma einfach.
Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir reden. Zum Abschluss muss ich aber nochmal, oder noch nicht ganz zum Abschluss, aber fast zum Abschluss, muss ich nochmal fragen, wenn du jetzt blickst auf die Zeit, seitdem du nicht nur Gesellschafter, auch CEO bist, die Verantwortung hast, gestalten darfst, die Eskalation weiter vorantreibst sozusagen. Was waren für dich so die wichtigen Schlüssel-Transformationsumstellungen? Sagst du, hast das Ding jetzt richtig gut strukturiert aufgestellt? Gab es auch Konfliktpunkte, wo du Dinge jetzt dann gemacht hast, wo der Papa sagt, das hätte ich niemals gemacht?
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, weil sowas vergesse ich dann immer gerne. Also ich glaube, er wäre auch, es sind ja ganz viele Fragen auf einmal, die du jetzt hier zusammengepackt hast. Ich gehe jetzt erstmal auf meinen Vater ein, auf die Situation. Ich bin froh, dass wir eine Fremdgeschäftsführung drin hatten, bevor ich dann ans Ruder gegangen bin, weil da ist es in eine Richtung gegangen, die meinem Vater widerstrebt hat. Ganz viele Strukturen, eher Richtung Konzern, ganz viele Kennzahlen, die wir damals nicht hatten, die wir dringend brauchten auch. Aber es war halt drüber. Und ich konnte dann einfach nur das Ganze so wieder ein bisschen mehr in Richtung Familienunternehmen, ein bisschen mehr ausdünnen und so weiter. Also im Sinne von ausdünnen, was Reporting-Systeme und sonst was alles angeht. Und von daher hatte ich es da eigentlich recht. Ich glaube, wenn ich es von ihm übernommen hätte, direkt und dann die Firma so aufgebaut hätte, wie ich denke, dass sie richtig ist, dann wären wahrscheinlich die Widerstände größer gewesen und hätte mir wahrscheinlich öfters gesagt, nee, das würde ich niemals so machen. So war das einfacher. Jetzt zu der Transformation, die du eben, Frage 2 in deinem Konglomerat an Fragen.
Da bin ich
aber ich bin ja dankbar, dass du so ganz offene Fragen stellst. Da kann man sich einfach rausnehmen, was man gerne beantworten will. Und wenn ich irgendwas auslasse, was dich interessiert, dann kannst du nicht nochmal eine Anschlussfrage stellen.
Du sitzt ja hier nicht auf einem heißen Stuhl. Ich bin jetzt
auf, ich sitze doch nicht auf der gelben Couch. Die vermisse ich so ein bisschen, ne? Die gelbe Couch.
In unseren Köpfen lebt sie weiter.
In unseren Köpfen und unseren Herzen. Und dem Pulli vom Tonmann geht die gelbe Couch auch wieder. Ich denke, die wichtigste Transformation, zwei wichtige Transformationen gibt es aus meiner Sicht. Einmal vom Maschinenbauer, von dem wir bauen Aufschnittmaschinen, zum Lösungsanbieter. Also wir bauen ganze Komplettlösungen inklusive der Services daneben. Das war für unsere Kunden eine ganz, ganz, ganz wichtige Transformation, die auch für uns organisatorisch ganz herausfordernd war, weil wir, wenn du Maschinen baust, dann brauchst du einen Konstrukteur, jemanden, der die Teile fertigt, jemand, der sie montiert und jemand, der sie verkauft, Punkt. Und Buchhaltung brauchst du noch. Mhm. Aber wenn du so eine Lösung hast, dann brauchst du ja plötzlich dann auch viel mehr Projektmanagement und Schnittstellen und viel mehr Software und so weiter, um das so, also für uns war das eine Herausforderung, die aber sehr wichtig ist, weil Kunden kaufen nur noch Komplettlösungen. Wenn wir Maschinenbau geblieben wären, wären wir jetzt wahrscheinlich von irgendjemandem geschluckt worden. Die zweite Transformation war die, dass ich die Firma auf großem Rahmen, also auch in großem Maßstab so aufgebaut habe, wie sie ganz klein funktioniert hat. Also ich versuche halt, dass jeder sich mündig fühlt, weil er mündig ist. Ne? Also mündig sein ist ja, wenn du dich ja nicht mündig fühlst, dann bist es dann trotzdem nicht, weil du nicht den Eindruck hast, du kannst dir was bewegen. Und mein Ziel ist es halt, dass ich 2200 Unternehmer habe. Wir haben das mal Übernehmertum genannt, also weil das jeder Verantwortung übernimmt und selbstständig denkt. Und wenn jemand einfach was macht, auch wenn es falsch war, dann will ich halt nicht, dass er das nicht macht, weil er Angst hat, auf den Deckel zu kriegen, sondern dass er nur Angst hat, oh, ich könnte vielleicht was falsch machen. Und wenn er dann was falsch gemacht hat, dass man dann mal sagt, okay, alles klar, kann man bezahlen den Fehler, machen wir jetzt anders, aber nicht von, wie konntest du selbstständig, ohne dich abzustimmen? Sondern ich will ja Ich möchte das, was uns damals schnell und erfolgreich gemacht hat, heute halt auch machen. Das ist die größte Herausforderung, dass du eine riesige Firma hast, die aber kein Reporting-Monster ist, ne, wo man dann irgendwie am Ende der Insolvenz weiß, woran es gelegen hat, sondern dass du halt eine große Firma hast, die trotzdem funktioniert wie eine ganz kleine, weil jeder sich verantwortlich fühlt für das, was wir machen, weil jeder versteht auch, was zu machen ist.
Eine Kulturtransformation.
So eine gewisse Kulturtransformation, genau, die natürlich auch einhergeht mit einer gewissen Aufbauorganisation. Die finde ich tatsächlich auch wichtiger als eine Ablauforganisation. Also ob jetzt die Prozesse sind wichtig, gar keine Frage, aber ich finde es wichtiger, dass jeder drüber nachdenkt, wie könnte es gut laufen. Und wenn man dann einen Prozess hat, der einen da leiten kann und der einem einen Vorschlag geben kann, wie es dann möglichst reibungslos funktionieren kann, sodass jeder informiert ist, ist das gut. Aber so dieses ganz enge Korsett und ja, ich hätte den Kunden beliefern können, aber es ging nicht, weil ich hing jetzt hier an dem Gate. Das ist dann Kacke. Also das hilft ja keinem.
3? Hattest du, glaube ich, noch? Hast du noch eine
dritte? Dann habe ich die dritte vergessen jetzt tatsächlich.
Das dann,
stell
dann
mal die Frage kurz.
Nein. Wir müssen jetzt zu einem Ende finden. Ich könnte dich natürlich jetzt noch fragen, was zukünftig die Herausforderungen sind, auch die Chancen, die du siehst. Da könnte man jetzt über Digitalisierung reden, wahrscheinlich vielleicht auch über KI reden. Auf der anderen Seite könnte man über die Weltpolitik reden. Ihr seid ja wirklich global aktiv, auch in Ländern, wo es gerade problematisch ist aus unterschiedlichen Gründen. Jenseits des Atlantiks, auch hier auf unserem Richtung Asien blickend, Russland, ihr seid sicherlich auch in China aktiv. Überall gibt es Verwerfungen, überall gibt es Konflikte. Treibt euch das um oder beziehungsweise zum Abschluss die eine Frage, was ist das größte Thema, das dich gerade umtreibt?
Das wollte ich gerade schon sagen, könnte man drüber reden, aber du fragst mich ja nicht. die größte Herausforderung, finanziell würde ich sagen, ist das USA, ganz klar, weil es ist unser größter Einzelmarkt. Ich hatte es, glaube ich, eben auch schon gesagt, wir haben 200 Mitarbeiter in den USA. Also, und wie gesagt, der größte Absatzmarkt in den USA. Und ja, da hauen halt Zölle schon ordentlich rein. Also den befürchteten Umsatzrückgang haben wir nicht. Also wir haben auch letztes Jahr Rekordumsatz in den USA gehabt. Aber wir verdienen halt in den USA nicht mehr so viel, verständlicherweise. Wir können die Preissteigerung nicht in dem Maße durchbringen, die wir eigentlich bräuchten. Wir werden aber jetzt so einen Aufschlag machen, wo wir dann den Kunden auch definitiv sagen, was das für ein Aufschlag ist, dass das jetzt der Zollaufschlag ist, damit die wissen, wo das herkommt.
Der Trump-Aufschlag sozusagen.
So würden wir es jetzt nicht nennen, aber zumindest mal der Zollaufschlag. Und wir verlieren auch in Deutschland an Ergebnis deswegen, weil wir auch die Produkte höher rabattiert in die USA ausliefern müssen, weil wir sonst in den USA Verlust machen würden und dann die Steuerbehörde dann sagen würde, ja Moment, das ist jetzt die Barbarei, das könnt ihr nicht machen. Das heißt, wir verlieren zum einen Ergebnisse in den USA und auch in Deutschland. Und das ist natürlich nicht so richtig erbaulich, aber ich beschwere mich nicht. Wir haben insgesamt, unser Ergebnis ist ja wunderbar, Rekord, also noch nie so viel eingenommen wie letztes Jahr. Deshalb wäre das jetzt Jammern auf hohem Niveau, wenn ich sagen würde, oh mein Gott, die Welt geht unter deswegen. Aber natürlich sind das geopolitische Fakten, mit denen man irgendwie umgehen muss. Ja? Wir haben auch schon drüber nachgedacht, in den USA eine Fertigung aufzubauen.
Auf den Gedanken kam ich jetzt auch schon gerade.
Das will er ja auch, ne? Der Donald. Aber es ist halt, wenn du alle Fachkräfte aus deinem Land fernhältst und wir müssen irgendwie wir bringen viele Deutsche in die USA, die dann da das Fachwissen hinbringen, die kosten jetzt dann 100.000 Euro Visumskosten, 100.000 Dollar sind's. Also ich halte alle Fachkräfte fern. Ich habe keine Ausbildung in den USA. Kennen die gar nicht. Also die sind Bäcker und dann kommen die auf die Idee, ach, ich würde mich aber auch gerne für Raketenwissenschaft interessieren. Also die haben eine elitäre Universitätsausbildung, da sind sie ganz stark. Und die haben ganz viele Hilfsarbeiter, aber dazwischen ist gar nichts. Also die haben keinen Schlosser. Mhm. Gibt's da nicht. Und wenn ich dann noch die Löhne viel höher habe als in Deutschland, dann muss ich sagen, dann
macht's keinen Sinn.
Dann können die Zölle bei 50% sein und es ist nicht sinnvoll. Und ja, wir haben es genauer angeschaut. Wir werden auch einige Themen, die man da machen kann, die werden wir da auch machen, wie zum Beispiel Werkzeuge herstellen, um einfach schnell zu sein. Aber Maschinen da zu fertigen, ist unheimlich schwer, weil das Thema ist ja auch, jetzt bildest du Leute aus, dann sind sie auf dem Arbeitsmarkt mehr wert und dann gehen sie. Das ist halt auch dann schade.
Ja. Tobias, könnte noch Ewigkeiten weitergehen. Ich danke dir für das Gespräch. Es war schön, vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal wieder, wenn ihr weiter eskaliert und ich Nachrichten lese, wie es bei euch vorangegangen ist. Wir könnten sprechen auch, du bist bei der Start Me Up Factory aktiv irgendwie. Eigentlich hätte ich auch gar da gerne nochmal nachgefragt, aber ich glaube, wir kommen jetzt ans Ende unserer Folge. Vielen Dank, dass du mir die Fragen beantwortet hast, dass du hier warst, wir hier zu Gast sein durften bei der Wirtschaftsförderung und kurz quatschen durften. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank für dein Interesse. Hat Spaß gemacht.
Du hast eine Botschaft? Wir machen sie sichtbar. Mit durchdachtem Grafikdesign, kreativen Videoproduktionen, beeindruckenden Fotos und kraftvollen Audioproduktionen. Entdecke mehr auf wr56.de oder ruf uns einfach an.